Wir waren in den Alpen unterwegs und wir wollten einige Gipfel erreichen, wir wollten weit wandern und deshalb habe ich meinen Freunden gesagt, nehmt nicht zu viel Wasser mit, wir gehen oft an Bächen entlang, da können wir unser Wasser wieder auffüllen. Wir wollten nicht viele Liter diese tausende Meter hochschleppen und deshalb hatten wir wenig Wasser dabei. Und als wir loswanderten, am ersten Bach entlang gingen, merkten wir, es hat kein Tröpfchen Wasser. Wir merkten, okay, wir müssen ein bisschen sparsam mit unserem Wasser sein. Weiter oben kommen wir vielleicht noch an eine Quelle, aber trotzdem ein bisschen aufpassen auf unser Wasser. Wir wanderten weiter. Der Bach blieb genauso trocken wie er. Und wir stiegen weiter auf. Es war ein heißer Tag. Wir schwitzten unglaublich viel. Und als wir bei unserem Lagerplatz ankamen, war unser Wasser eigentlich. Das Schlimmste war aber, dass wir am nächsten Morgen keinen Kaffee kochen konnten, weil wir gar kein Wasser hatten. Wir machten uns alle ein bisschen Sorgen, aber entschieden uns trotzdem, dort zu essen, zu übernachten und dann im Notfall halt wieder abzusteigen. Mit ein bisschen Durst kann man aber nicht so gut schlafen und deshalb, als ich sehr, sehr früh aufgewacht bin, dachte ich mir, ich gehe jetzt auf die Suche nach Wasser, bin weiter aufgestiegen, weil ich wusste, weiter oben hat es noch ein paar Hütten und ich dachte mir, irgendwie müssen die ihr Vieh ja auch tränken, da wird es für uns Vieh auch noch ein bisschen Wasser haben. Und ich stieg auf, etwa eine Stunde, und kam zu dieser Hütte. Was ich da fand, überstieg meine Träume. Ich hatte nicht nur fließendes, frisches Wasser, sondern da war auch ein Kühlschrank mit Bier drin. Kein Witz, auf irgendeiner Alp, irgendwo im Nirgendwo, ein Kühlschrank mit Bier und anderen Softdrinks zum Kaufen. Wind kann man auch in den Alpen solche Sachen kaufen. Es war wirklich wunderbar. Also ich fand etwas, das meine kühnsten Träume völlig überstieg. Und heute wollen wir einen Text anschauen, wo es einer Frau genau gleich geht. Sie geht wohin, um Wasser zu finden, aber sie findet etwas, was ihre kühnsten Träume bei weitem übertrifft. Der Text ist Johannes 4. Vers 1 bis Vers 30. Da der Text sehr lange ist, werde ich ihn nicht am Stück vorlesen, sondern ich werde ihn nacherzählen und dann die wichtigen Teile vorlesen. Aber wenn ihr ein bisschen mitgehen wollt im Text, dann ist es Johannes 4, Verse 1. Es ist auch ein Text, der sehr viel damit zu tun hat, nach was wir uns sehnen, was wir eigentlich brauchen in unserem Leben. Also auch ein Text, der mit einer Taufe zu tun hat, wenn wir sagen, in der Taufe entscheiden wir uns dafür, was wirklich zählt. Wir schauen zuerst den ersten Punkt an, lebendiges Wasser. Wir haben letzte Woche gesehen, wie Johannes sein letztes Zeugnis von Jesus abgelegt hat. Danach kehrt Jesus aus Judäa zurück in seine Heimat Galiläa. Aber dazwischen, zwischen Judäa und Galiläa, liegt Samaria. Das ist wie bei einem Burger. Hier sieht man Samaria dazwischen als Fleisch und Judäa und Galiläa als Brötchen. Und wenn man nach Judäa, nach Galiläa gehen will, muss man entweder weit rundherum laufen oder man geht mitten durch Samarien, sozusagen durch den Bürger hindurch. Da steht in Vers 3 und 4, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Unterwegs kommen sie an einer Stadt vorbei. Sichar heißt diese Stadt. Sie machen dort eine Pause, weil sie müde sind. Jesus setzt sich an den Brunnen vor der Stadt, während die Jünger, das erfahren wir aber erst später, in die Stadt gegangen sind, um Lebensmittel einzukaufen. Es ist Mittagszeit, die heißeste Stunde des Tages, und die Szene ist bereit für eine Begegnung. Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Es ist warm, Jesus ist schon lange unterwegs. Er hat Durst. Die Frau, die aus der Stadt kommt, hat das nötige Werkzeug, um Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Das heißt, die Bitte von Jesus macht eigentlich noch Sinn. Aber etwas passt nicht. Und das spricht die Frau direkt an, und zwar in Vers 9. Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritanische Frau bin? Die Frau ist erstaunt. Und zwar aus zwei Gründen sollte Jesus nicht mit dieser Frau sprechen. Einerseits, weil sie Samariterin ist. Die Samariter, das war ein Mischvolk, das zur Assyrerzeit entstanden ist. Also eine Mischung aus Juden und Nichtjuden. Außerdem hatten sie auch einen anderen Kult, also eine Art andere Religion als die Juden. Und deswegen haben die Juden die Samariter verachtet. Aber auch die Samariter verachteten die Juden. Und sie gingen sich gegenseitig aus dem Weg, sprachen nicht miteinander. Das ist schon erstaunlich, dass Jesus mit dieser Samariterin. Aber es gibt noch etwas Zweites, was erstaunlich ist, nämlich, dass ein Mann alleine mit einer Frau spricht. Damals war das völlig undenkbar, völlig unschicklich, wenn eine Frau und ein Mann alleine sprachen. Jesus antwortet auf das, was die Frau sagt, in Vers 10. Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, er gäbe dir lebendiges Wasser. Jesus beantwortet ihre Frage nicht, überhaupt nicht, sondern er sagt zu ihr: Du weißt zwei Dinge nicht. Und wenn du sie wüsstest, so wäre deine Haltung eine ganz andere. Du weißt erstens nicht, was die Gabe Gottes ist, und du weißt zweitens nicht, wer mit dir spricht. Wir als Leser dieses Textes, wir wissen beides. Wir wissen, was die Gabe Gottes ist, und wir wissen, wer er ist, weil wir haben es gerade von Johannes dem Täufer vorher gehört. Johannes spricht davon, dass Gott, der Vater, dem Sohn ohne Grenzen den Geist gibt. Das heißt, die Gabe Gottes ist der Geist, der auf Jesus. Und Johannes spricht auch davon, dass Jesus selbst der Sohn Gottes ist. Also Jesus sagt eigentlich, kurz gesagt, wenn du wüsstest, dass vor dir jetzt gerade der Messias steht, der Sohn Gottes, voll mit Heiligem Geist, dann würdest du ihn ebenfalls um eine Gabe bitten, nämlich um lebendiges Wasser. Jetzt ist die Frau etwas verwirrt. Sie ist ja diejenige, die alles Werkzeug hat, um Wasser aus der Quelle zu schöpfen. Wo sollte Jesus jetzt plötzlich frisches, lebendiges Wasser haben, das er anbietet? Man merkt hier, sie weiß tatsächlich nicht, wer Jesus ist. Sie weiß nicht, was er ist. Und so fragt sie nach seiner Identität. Vers 11. Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Die Samariter, die lebten im früheren Stammesgebiet von Ephraim und Manasse. Das waren zwei Söhne von Josef. In Vers 5 wird davon gesprochen, dass Jakob seinem Sohn Josef ein Feld mit einer Quelle gab. Die Samariter sehen sich also als die direkten und rechtmäßigen Erben dieser Quelle von Jakob. Seit vielen hunderten Jahren tränkt diese Quelle von Jakob seine Nachkommen. Und Jesus hier behauptet einfach, dass er größer ist als Jakob, der mit seiner Quelle schon so viele Menschen getrunken hat. Könnte er etwa mehr Leuten Wasser geben? Nun erklärt Jesus endlich, was er mit seinem Wasser meint. ist nämlich ein Wasser, das ganz anders ist als das Wasser von Jakob. Das Wasser von Jakob, das ist super. Es löscht den Durst, aber es löscht den Durst nur für kurze Zeit. Das Wasser, das Jesus gibt, ist anders. Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins Das Wasser von Jesus ist ein völlig anderes Wasser. Und es ist auch für einen total anderen Durst gedacht. Es ist kein magisches Wasser, das den physischen Durst für immer löst, sondern es ist ein Wasser für einen ganz anderen Durst, nämlich den Durst nach Leben. Spannend ist, Jesus zeigt damit jetzt auch, wer er ist. Er ist der Lebensspender, der Geber des Lebenswassers. Das heißt, er ist Gott. Wasser hier ist auch ein Bild für den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Also wer den Geist Gottes in sich hat, der erfährt eine völlig andere Qualität von Leben. Leben aus der Quelle. Ein Leben, das nicht aufhört, das für immer währt. Die Frau, die versteht aber immer noch nicht ganz, wovon Jesus spricht. Und sie sagt zu ihm, Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss. Sie denkt immer noch an ihren eigenen physischen Durst, den körperlichen Durst. Und sie weiß noch gar nichts über den noch viel tieferen und über ein Wasser, das diesen Durst löscht. Aber beides wird sie bald entdecken. Zuerst wollen wir uns aber überlegen, was hat dieser Abschnitt jetzt mit uns heute zu tun? Die Frau ist bereit, Jesus etwas zu geben. Auch wenn sie etwas verwundert ist, und sie erkennt eigentlich nicht, dass sie etwas braucht, trotzdem will sie Jesus etwas geben. Sie ist bereit, um zu sagen, hier, nimm mein Wasser, und sie merkt nicht, dass Jesus eigentlich überhaupt kein Wasser braucht, sondern der ist, der so viel mehr Wasser gibt. Und ich glaube, manchmal befinden wir uns als Menschen und gerade auch als Christen in der genau gleichen Situation. Wir denken, wir müssen Gott etwas bringen, wir sollten irgendwie genug spenden, wir sollten uns ehrenamtlich engagieren in der Kirche oder gemeinnützig engagieren, wir sollten nett zu den Arbeitskollegen sein, dann ist Jesus zufrieden mit uns. Dabei vergessen wir ganz oft, dass wir es mit Gott zu tun haben. Er, der alles gemacht hat. Und er kann uns das vollständige und erfüllte Leben geben. Und das will er auch tun. Er hält es bereit für uns. Manchmal sind wir so beschäftigt damit, aus unseren Brunnen Wasser für Jesus zu schöpfen, dass wir gar nicht merken, dass er für uns Wasser schon lange bereit hat. Manchmal müssen wir einfach anhalten und fragen, Jesus, darf ich von deinem Wasser haben? Mein eigenes reicht. Vielleicht kennt ihr die tolle Geschichte von Erich Kästner, Drei Männer im Schnee. Wirklich eine lustige und süße Geschichte. Dort gibt es den Dr. Fritz Hagedorn. Er gewinnt einen Preis und darf dann in einem Hotel eine Zeit lang Ferien machen. Gleichzeitig trifft er dort einen Mann, der ist eher ärmlich, ein älterer, ärmlicher Mann, und sie werden Freunde, dieser alte Mann und Dr. Fritz Hagedorn. Dieser Dr. Hagedorn ist aber arbeitslos und während den Ferien bekommt er dann einen Brief, der ihm sagt, du hast eine Stelle bei den Schlüterwerken bekommen. Schlüterwerke, eine große Industriefirma, und er freut sich unglaublich, weil er jetzt endlich eine Anstellung hat bei den Schlüterwerken. Und die Schlüterwerke senden ihm sogar schon als Geschenk ein paar Geld. Sie schenken ihm Geld und sagen ihm, hey, hier, nimm das schon einmal, wir freuen uns darauf, dass du bei uns arbeiten wirst. Aus lauter Freude geht der Dr. Hagedorn zu seinem älteren, ärmlichen Freund und schenkt ihm dieses Geld und sagt, komm, jetzt nimm dieses Geld, die Schlüterwerke, die haben ja eh genug davon, jetzt nimm das, das ist ein Geschenk für dich. Was er aber nicht weiß, ist, dass dieser ärmliche alte Mann Herr Schlüter selbst ist, der sich verkleidet hat und eine Menschenstudie machen will und deshalb als ärmlicher alter Mann in seinem eigenen Hotel eingeht. Und genau so sind wir manchmal, wie dieser Dr. Fritz Hagedorn, der dem Herrn Schlüter ganz viel Geld geben will, obwohl eigentlich es ganz umgekehrt. Wir können Gott gar nichts bringen. Wir denken das so oft, wir können ihm etwas geben, wir können ihm etwas beweisen, aber das geht. Er gibt uns. Wir sind abhängig von ihm. Und es ist schön, dass wir heute Taufe feiern, weil mit einer Taufe zeigen wir das genau. Wir sind abhängig von Jesus. Das wird symbolisiert damit, dass zwei Leute jemanden untertauchen und wieder aufrichten. Du stehst nicht selbst wieder aus dem Wasser auf, sondern du wirst aufgerichtet zu neuem Leben. So werden wir von Jesus zu neuem Leben. Zweiter Punkt, totes Wasser. Die Samariterin, die möchte jetzt von diesem Wasser von Jesus haben und bittet ihn auch darum. Jesus antwortet jetzt aber ein bisschen speziell. Er sagt nämlich zu ihr, Vers 16, geh hin, rufe deinen Mann und komm. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Die Frau lebt also nicht unbedingt den religiösen und moralischen Erwartungen der damaligen Zeit entsprechend. Sie ist schon beim sechsten Mann angelangt. Das erklärt auch, weshalb sie zur sechsten Stunde herauskommt, um Wasser zu holen. Die sechste Stunde, das ist die Mittagszeit, also die heißeste Zeit des Tages. Wasserschleppen ist eine harte körperliche Arbeit. Um diese Zeit Wasser holen, macht man nur, wenn man etwas zu verbergen hat. Wenn man niemanden sonst an der Quelle treffen will, weil dann ist garantiert niemand. Die Frau geht wahrscheinlich genau deshalb dann an den Brunnen, weil sie die anderen und ihre urteilenden Blicke nicht sehen. Wahrscheinlich sehnt sich diese Frau nach Liebe und nach einem Zuhause. Ich habe das hier als Becher oder Glas Wasser hingetan und darin steht Partner, Auto und so weiter. Das ist ihr wahrer innerer Durst. Sie sucht nach einem Partner. Sie sucht nach dem endlich richtigen Bräutigam, den sie treffen kann. Jemand, der sie wirklich liebt, der ihr Erfüllung und Freude schenkt. Und wir können diese Frau eigentlich dafür nicht verurteilen, weil ich glaube, dass es jedem von uns so geht. Dass wir uns nach etwas sehnen, das uns dann wirklich glücklich macht. Vielleicht nach dem richtigen Partner, vielleicht aber auch nach vielen anderen. Vielleicht nach einem neuen Job, nach einem neuen Haus, einer Wohnung. Vielleicht aber auch wollen wir uns oder wünschen uns die Erfüllung von den Kindern, von der nächsten Reise, von den Ferien oder von der nächsten Lohnerhöhung. Wir erwarten immer wieder von solchen Dingen, dass sie uns glücklich machen. Dass sie uns erfüllen, dass sie uns Leben schenken. Dann merken wir, dass wir immer noch durstig sind. Auch mit Auto, mit Lohnerhöhung, mit Ferien oder mit neuem Partner. Dann muss es halt wieder ein neues sein. Die Frau hat Durst. Und auch fünf Männer konnten diesen Durst nicht lösen. Auch der Jetzige kann es eigentlich nicht. Sie sucht den Bräutigam, der ihren inneren Durst löschen kann. Sie findet ihn. Aber an diesem Tag, an diesem Brunnen, ändert sich das. Johannes schreibt diese Geschichte so, dass wir an drei andere Geschichten in der Bibel erinnert werden. Im Alten Testament gibt es nämlich drei Geschichten, wo ein Bräutigam oder auch sein Vertreter eine Frau an einem Brunnen trifft. Der Vertreter von Isaac trifft Rebekka am Brunnen, Jakob trifft Rahel am Brunnen und Mose trifft Zippora am Brunnen. Und wie der Vertreter von Isaac Rebekka um etwas zu trinken bittet, bittet Jesus die Frau am Brunnen. Jesus zeigt sich hier als Bräutigam. Und das Spannende ist, wenn ihr mir noch nicht glaubt, dann dürft ihr an die letzte Predigt denken, denn dort, kurz vorher, wird Jesus gerade als Bräutigam bezeichnet. Johannes der Täufer sagt, er ist der Bräutigam. Jesus ist der Bräutigam am Brunnen. Nur, wir wissen, die Frau ist keine Braut und auch keine Jungfrau mehr. Doch, Jesus wird als das präsentiert, was die Frau eigentlich sehen. Jesus wird nicht der physische Ehemann dieser Frau, so wie er auch kein physisches, also körperliches, materielles Wasser hat. Das Wasser ist nämlich für den Inneren. So ist auch Jesus ein innerlicher Bräutigam. Für die innerliche Sehnsucht nach jemandem, der sie liebt, der ein Zuhause gibt. Jesus sucht diese Frau auf, um ihr zu zeigen, deine Suche hat ein Ende. In keinem irdischen Partner wird sie finden, was sie sucht, weil ihr Herz sich nach einem himmlischen Partner sehnt. Die Bibel spricht davon, dass wir als Ebenbilder Gottes gemacht worden sind. Sie erzählt am Anfang ganz schön davon, wie der Mensch von Gott gemacht wird, wie er ihn aus Lehm oder Erde formt und dann seinem Atem in den Mensch. Und man kann sich das so vorstellen, wenn Jesus sich Gott über den Menschen, diesen Lehmklumpen gebeugt hat und seinen Atem hineingeblasen hat, und der Mensch seine Augen aufgeschlagen hat, war das Erste, was er sah. War das Angesicht Gottes, der gerade den Atem ein. Es ist ein Bild dafür, dass wir Menschen auf Gott hin geschaffen sind. Wir waren schon immer für ihn geschaffen, für die Beziehung zu ihm. Und seit wir uns von ihm getrennt haben, sehnt sich etwas in uns nach seiner Nähe. Und diese Leere in uns, die kann nichts erfüllen. Keine Autos, keine Partner, nichts. Eigentlich haben wir Durst. Weil er unsere innere Not kennt, weil er weiß, dass wir durstig sind, ist er uns nachgegangen, ist selbst ein Mensch geworden als Jesus, um uns zu sich zurückzuführen, um alle Brücken, die wir abgebrochen haben, wieder aufzubauen. Jesus ist der Partner, nach dem sich unser Herz wirklich sehnt. Jesus ist der Partner, nach dem sich die Frau eigentlich sehnt. Ich möchte dich einladen, wenn du noch kein Christ bist und vielleicht selbst erlebst, wie du die Erfüllung und dein Glück immer an verschiedenen Orten suchst, aber doch irgendwie nicht fündig wirst, überlege dir, vielleicht bist du ja für einen anderen, für einen himmlischen Partner. Ich lade dich ein, probiere es vielleicht einfach aus. Verlieren kannst du eigentlich nichts. Lasse dich einmal auf diesen Bräutigam ein. C.S. Lewis hat gesagt, wenn wir in uns ein Verlangen spüren, das durch nichts in dieser Welt erfüllt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Vielleicht zeigt uns das Verlangen in uns, dass uns etwas fehlt, dass wir etwas mehr schaffen. Und wenn ihr schon Christen seid, dann möchte ich euch einladen, immer wieder über euer Leben nachzudenken und fragen, wo falle ich selbst immer wieder auf diese Idee herein, dass wenn ich jetzt noch das bekomme, wenn ich noch das mache, dass ich dann endlich glücklich bin, dass ich dann erfüllt bin. Weil es passiert auch uns Christen immer wieder. Natürlich, ein Partner und ein Auto und so kann schon glücklich machen und darin ist auch nichts Falsches, aber nicht das, was unser Herz wirklich braucht. Auch hier, schön eine Taufe zu feiern, weil die Taufe genau das sagt. Ich will Jesus. Ich brauche Jesus. Alles andere füllt mich. Alles andere hilft mir nicht. Dritter Punkt, wahre Anbetung. Als Jesus der Frau ihre eigene Situation erklärt, ist sie sehr erstaunt über das Wissen von Jesus. Und deshalb fragt sie gleich in Vers 20, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Irgendwie erstaunlich, oder? Ich habe mir so gedacht, also wenn ich jetzt diese Frau wäre und da käme irgendein Fremder zu mir und würde mir alle meine Sünden aufdecken und sagen, was ich alles falsch gemacht habe, dann wäre ich vielleicht wütend oder beschämt und würde davonlaufen. Und sie stellt ihm eine theologische Frage. Und sie fragt ihn, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Man denkt, es hat eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun, was Jesus gerade gesagt hat, aber es hat sehr viel damit zu tun. Es gibt vier Gründe, wieso das zusammenhängt. Der erste ist offensichtlich, weil sie ihn selbst ausspricht. Sie hat jetzt einen Propheten vor sich. Sie hat gemerkt, dieser Mensch, der weiß sehr viel, deshalb kann er mir diese Frage auch vielleicht beantworten. Der zweite Grund ist, dass dies eine Frage ist, die sich im Streit zwischen Samaritern und Juden immer wieder gestellt hat. Juden haben die Samariter nicht zu sich in den Tempel in Jerusalem gelassen, weil sie unrein waren. Deshalb haben die Samariter einen Kult auf dem Berg Garizim, da wo Josua beim Hereinkommen ins Land ein Ritual vollzogen hat und einen Altar gebaut hat. Dort haben sie Gottesdienst gefeiert. Deshalb war die Frage, wo ist jetzt der richtige Ort der Anbetung? Der dritte Grund ist, dass Jesus gerade über Ströme von lebendigem Wasser gesprochen hat. Das ist ein Bild, das in der Bibel stark in der Verbindung mit dem Tempel steht. Also am klarsten kommt das in Hesekiel vor, aber es kommt auch in den Versen vor, die ich ganz am Anfang des Gottesdienstes. Es kommt noch an anderen Stellen vor, dass der Tempel der Ort ist, von dem heraus lebendige Ströme ins Land fließen. Jesus hat gerade davon gesprochen, dass aus dem Körper von uns lebendige Ströme fließen. Jetzt fragt sie, wo genau ist denn jetzt dieser Tempel, wo das lebendige Wasser ausfließen? Der vierte Grund ist vielleicht, dass Jesus ihre Fehler aufgedeckt hat und sie wünscht sich jetzt, diese Fehler mit Gott zu bereinigen. Und da fragt sie sich natürlich, wo muss sie hingehen, um Gott zu treffen? Muss sie nach Jerusalem gehen oder auf Garizim? Und Jesus antwortet auf ihre Frage, aber nicht direkt. Er sagt, wahre Anbetung hängt nicht vom Ort ab, sondern ein wahrer Anbeter ist jemand, der im Geist und in der Wahrheit anbetet. Oder man kann auch übersetzen mit, wahre Anbetung passiert dort, wo man durch den wahren Geist anbetet. Was heißt das? Die Frau stellt eigentlich ganz einfach die Frage, wo kann ich Gott treffen? In Jerusalem oder auf dem Garizim? Jesus sagt, Gott kann man nur durch seinen Geist. Es braucht keinen bestimmten Ort, sondern es braucht den wahren Geist, Gottes Geist, der uns zu Gott bringt. Wir brauchen eine innerliche Veränderung und Gottes Hilfe, damit wir Gott begegnen. Die Frau versteht jetzt, wovon er spricht, und sie sagt, ja, das stimmt. Und es wird der Messias kommen, der wird uns den Geist Gottes geben, damit wir Gott begegnen. Und nun offenbart sich Jesus und sagt, ich bin die Frau. Das hat er ihr eigentlich schon vorher zu sagen versucht. Das lebendige Wasser, das er ihr zu trinken geben will, das ist der Geist Gottes, der dann wiederum von allen, die ihn getrunken haben, ausfließt zu allen anderen Leuten. Und in einem gewissen Sinn passiert das in diesem Moment. Die Frau trinkt davon und geht zurück in die Stadt und bringt die ganze Stadt zu Jesus. Und viele beginnen an Jesus zu glauben und bekommen so auch wieder den Geist Gottes, können endlich Gott. Das gilt auch für uns heute immer noch. Wir müssen nicht nach Jerusalem pilgern, wir müssen nicht auf den Garizim pilgern, das ist auch gut so, das ist nämlich ein Militärsperrgebiet. Wir müssen überhaupt nirgends hin pilgern, sondern wir dürfen durch den Geist Gottes. Gott will uns kann uns durch seinen Geist. Und dieser Geist ist die Gabe, die Jesus für uns bereitet. Und wenn wir heute eine Taufe feiern, dann bestätigen wir auch genau das noch einmal. Im Neuen Testament gehören Geist und Taufe oft sehr eng zusammen. Und wir bestätigen und wir sehen in der Taufe, sagen wir, ja, diese Person hat den Geist Gottes, ist ein Gott, kann mit Gott zusammen sein. Das heißt, wenn du dich nach einer Gottesbegegnung sehnst, dann bei Jesus. Jesus selbst ist Gott, der zu uns gekommen ist, um uns Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist, was wir brauchen. In unserer Zerbrochenheit und Not, genauso wie die Frau am Brunnen, brauchen wir keinen neuen Partner, keinen perfekten religiösen Ort, sondern das, was wir brauchen, der uns den Geist Gottes gibt und uns zum Vater bringt. Wir brauchen ihn. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du unser wahrer Bräutigam bist. Danke, dass du unsere wahre Quelle bist, dass du uns den Geist, der wahre Ort der Anbetung. Danke, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir dir nichts bringen müssen, beweisen müssen, dass wir an keinen bestimmten Ort gehen müssen, sondern dass wir in dir leben. Wir preisen dich dafür. Wir bitten dich, zeige uns immer wieder neu, dass du alles bist, was wir brauchen. Wir alles haben, was wir wünschen können. Dir gehört alle Ehre.